Lern, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute habe ich gedacht, wir starten mal mit einem kleinen Experiment zu Beginn. Wenn ich jetzt nämlich sage, Dauertransformation, Polykrise, Disruption, immer während der Change. So, wie viele HörerInnen haben jetzt wohl schon abgeschaltet?
Und wunderbar, dass du direkt die Folge mit negativen Themen startest, damit niemand mehr zuhört. Ja. Oder hast du das dir genau überlegt?
Okay, so genau habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube auch, dass trotzdem einige sich jetzt fragen werden, warum tut sie das?
Genau, dann wirst du es uns jetzt erklären.
Ich denke, dass einfach tatsächlich diese Begriffe sind überall und ständig in allen Mündern. Wir benutzen sie auch häufig und das sind einfach inzwischen schon Buzzwords. Und viele sagen auch, wir müssen auch mal wieder gucken, wo eigentlich was gut läuft. So zum Beispiel die Zeit, die ich auch später im Podcast erwähne. Die haben auch eine Serie gestartet, was in Deutschland gut läuft. Und wir haben das jetzt auch einfach mal versucht, in dieser Podcast-Folge so ein bisschen ins Positive zu wenden oder einfach mal zu schauen, wo sind denn die positiven Entwicklungen und nicht nur ständig auf die reinen Defizite zu gucken.
Ja, und das hat ja auch ganz gut geklappt, denn unser Gast ist auch direkt darauf eingestiegen und hat gesagt, er schätzt sowieso die Diskussion auch darum, wenn wir über Transformation sprechen und wie wir das eben schaffen, dass wir nicht schauen wollen, was wir noch alles erreichen müssen oder was nicht gut läuft, sondern eher mit dem Blickwinkel, wie könnten wir es denn vielleicht noch besser machen? Insofern, also Transformation ist ein Thema heute, es geht aber auch um Anpassungsfähigkeit und eben darum, wie wir Prozesse noch weiter nach vorne bringen.
Ja, und zu Gast war Fabian Kienbaum, Senior Managing Partner bei Kienbaum und einer der 40 führenden Köpfe, die alle 2 Jahre vom Personalmagazin gewählt werden.
Ja, und das Schöne war, es geht eben um Transformation und um Leadership, aber auch unser Lieblings- und Kernthema Lernen hat großen Raum bekommen, nämlich mit der Frage, welche Rolle spielt eigentlich Lernen darin und was kann Lernen auch dazu beitragen, dass alles noch besser wird.
Wir erleben jetzt immer wieder, dass die Frage, wie man Befähigung im Umgang mit KI erzielen kann, dazu führt, dass Lernen nochmal neu beantwortet wird. Also weniger von optional, sondern eher in einem obligatorischen, aber obligatorischen nicht im Sinne von druckvollen Rahmen, sondern eine echte Einladung, aber eine Einladung, die dann wiederum eine ganze Organisation erfasst. Und ich glaube, diesen organisationalen Rahmen zu setzen und dem Lernen als solchen den Raum zu schenken, das ist eine ganz essentielle Herausforderung, ich glaube, für alle Leute in Führungsverantwortung, aber insbesondere natürlich jetzt Vorstand, Geschäftsführung, C-Level, als auch Personal.
So, und jetzt hoffe ich, dass ihr im Folgenden nicht doch abschaltet, weil wirklich dieses Thema Transformation natürlich häufig genannt wird. Aber ich glaube, wir haben auch schon genug darüber erzählt, sodass ihr wisst, wir werden nicht nur über Polykrisen sprechen.
Ganz genau. Insofern ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, hallo, heute bei uns wieder mal remote zugeschaltet im Podcast-Studio, heute Fabian Kienbaum. Schön, dass du Zeit hast. Wir wollen heute ja über Leadership sprechen, über Transformation und ich würde jetzt mal gerne gar nicht negativ einsteigen, wie wir ja ehrlicherweise häufig in letzter Zeit in Beiträge einsteigen, wenn wir an die Polykrise denken. Ich möchte damit einsteigen, was die Zeit letzte oder schon vorletzte Woche getitelt hat, nämlich wo Deutschland noch funktioniert. Was würdest du denn sagen, wo funktioniert denn Deutschland im Moment noch ganz gut, sagen wir mal?
Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich glaube, Deutschland funktioniert an vielen Stellen gut, aber diese, also von bis, ich glaube, es gibt einige Industrien, also die Wirtschaft schlägt sich bei allen Unkenrufen nach wie vor stark. Wir haben ja auch einen funktionierenden Staatsapparat. Wir haben hohe Rechtssicherheit. Also ich glaube, es gibt viele Elemente, die man hervorheben kann. Das Frustrationspotenzial, was sich, glaube ich, manchmal den Weg bereitet hat, einfach damit zu tun, dass wir, glaube ich, alle der Überzeugung sind, dass es besser sein könnte. Und darauf aufbauend finde ich schön, wenn wir heute eher den positiven Blick wählen und uns daran erinnern, wo wir eben noch besser werden können und was es bedarf, damit wir Transformationen mit Leben füllen.
Jetzt werden wir ja, also jetzt habe ich selbst so positiv angefangen und ruder dann nur ein kleines bisschen zurück insofern, dass wir natürlich, du sagst es ja auch gerade, die Industrie steht natürlich auch stark unter Druck. Aber welche Form von Transformation würdest du denn sagen, ist denn die, die wirklich am Ende des Tages den größten Druck auf die Unternehmen gerade ausübt?
Also mit Transformation verbinde ich immer wirklich das aktive Gestalten, insbesondere in Bezug auf die Felder, Themen, die man auch selbst in der Hand hat. Auf einer Metaebene, denke ich, spüren wir spätestens seit Corona, dass sehr, sehr viele Krisen, Veränderungen auf uns wirken. Gegenwärtig ist sicherlich auch nochmal die neue Situation, Kriegszustand in Iran, die zusätzlichen Druck auf die Weltwirtschaft erzeugt hat. Und wir spüren ja dann immer nicht unmittelbar, aber mittelbar die Folgen. Denken wir beispielsweise an die Spritpreise. Und ich glaube, wenn man die verschiedenen Veränderungen und der vergangenen Jahre eben zusammenzählt, dann spüren wir, es gibt viele exogene Schocks, die tun Unternehmen weh. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich Verhältnisse auch innerhalb Deutschlands oder auch der Europäischen Union, Stichwort Bürokratie, über die wir lange reden und die wir noch nicht in der Form verändert bekommen haben, wie wir uns das wünschen. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht das Thema. Gerade ist, wie gesagt, Kriegszustände, ich meine, es ist auch traurig, ne? Auch so die Begebenheiten in der Ukraine, Angriffskriegs Russland, man muss sich ja leider an verschiedene Phänomene gewöhnen, einfach was auch den Umgang damit anbelangt. Aber es findet vieles parallel statt. Und ja, das ist die gegenwärtige Phase. Und deshalb ist, glaube ich, die einführenden Worte von euch auch, die sind total richtig. Transformation ist der neue Normalzustand. Ich glaube, wir sind nicht mehr so nach dem Motto, wir bemühen jetzt ein Transformationsprojekt, sondern wir sind einfach in einer unglaublichen, global umfassenden Transformationsphase, die alle Industrien berührt und damit auch alle Organisationen auffordert, sich den neuen Gegebenheiten zu stellen.
Jetzt hast du ja den direkten Einblick in die Unternehmen. Wenn sie Kienbaum sozusagen zur Hilfe rufen, was sind denn dann eben diese konkreten Herausforderungen? Kommt dann überhaupt ein Unternehmer und sagt, wir schaffen die Transformation nicht zur KI oder ist es dann eher so ein generell wirtschaftlicher Druck, wir müssen da ran? Was sind da die ganz konkreten Probleme, wo man sagt, da brauchen wir jetzt auch mal einen externen Blick drauf? Welche Einblicke bekommst du da dadurch?
Also wir befassen uns ja sehr stark mit Fragen, die sich rund um Struktur, also Orga-Design und Personalfragestellung drehen im Kern, nicht? Ja, das bedeutet, Unternehmen sind ja in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs, haben dort unterschiedliche Herausforderungen. Das ist von bis, ne? Ich meine, produzierendes Gewerbe steht in Deutschland sicherlich aktuell nochmal unter einem ganz anderen Druck im Vergleich zu, was sollen wir uns mal vornehmen, MedTech-Unternehmen oder auch Pharmaunternehmen. Auch unter Druck, aber sicherlich nochmal andere Herausforderungen. Oder denken wir an die Chemiebranche oder an die Automobilindustrie. Das bedeutet, von den Geschäftsmodell kommt, sind die Drucklevel auf die Organisation unterschiedlich geprägt. Jetzt ist immer die Frage, wie gehen wir damit um? Wie stellen wir uns zukunftsfest auf? Und diese Zukunftsfähigkeit, und das ist eben eine Frage, die wir bedienen, die hat aus unserer Sicht eben häufig mit Governance, mit Organisationsdesign, mit Operating Models und eben mit der Frage der Kompetenzen zu tun, über die man verfügt. Und da setzen wir an. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, egal ob man jetzt in einem sehr, sehr herausfordernden Markt oder auch in einem wachsenden Markt operiert, daraus abgeleitet ergeben sich immer wieder neue Fragestellungen in Bezug auf, bewegen wir uns in der richtigen Struktur, verfügen wir über die richtigen Kompetenzen, / Menschen, um eben unsere Ziele zu erreichen. Und da setzen wir an.
Und würdest du dann sagen, ihr setzt dann immer direkt beim konkreten Problem an oder sprecht ihr auch teilweise erstmal über das, was das die Unternehmensführung nach innen kommuniziert, also was der Narrativ ist im Sinne von, schaut ihr auch einfach mal, was denn gut läuft und kommuniziert ihr das auch am Anfang oder ist es dann wirklich immer direkt so eine Umkreisen des Problems und wie man das jetzt lösen kann?
Also eigentlich ist es ja immer sehr stark von einem unternehmerischen Geist geprägt, der Fortschrittsbemühungen. Und da setzen wir an. Und vieles ist ja sehr häufig schon verfügbar, ja. Und darauf kann noch zugegriffen werden. Ich finde den Punkt, den du genannt hast, ist ein sehr wichtiger. Das ist ja auch etwas, was ich mir beispielsweise für Deutschland wünschte. Diese Erzählung, auch häufig als Narrativ bezeichnet. Ich glaube, das ist das A und O. Darüber sollte man verfügen. Man muss eine klare Vorstellung davon haben, wo man sich hinbewegen will. Das ist, glaube ich, eine der essentiellsten Führungsverantwortungen und Aufgaben, die man ausfüllen kann dieser Tage, über ein Zielbild zu verfügen und darüber auch eine Erzählung abzuleiten. Also etwas zu kreieren, was Lust macht, Lust auf Zukunft. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Welt eben eine ganz andere geworden ist. Also ein positives Zukunftsbild. Und daraus eben abgeleitet, ergibt sich dann eben die Frage, wie kommen wir denn dahin? Und da gibt es sehr, sehr häufig, erleben wir eigentlich so schön, vieles ist schon vorhanden. Manchmal muss die Geschichte vielleicht ein bisschen erzählt werden und manchmal bedarf es aber eben auch ein paar Anpassungen. Das kann auch, das kann ja sehr, sehr vielschichtig beantwortet werden. Ja? Wollen wir uns vielleicht nochmal in unseren Strukturen anders aufstellen? Gibt es vielleicht Themen, die wir outsourcen wollen? Gibt es vielleicht neue Geografien, Ländermärkte, die wir angreifen wollen? Werden wir jetzt in Deutschland eher größere Herausforderungen haben, was die Standortbedingungen anbelangt? Und immer wieder, nicht zuletzt natürlich jetzt auch vor den Entwicklungen von KI, was bedeutet das eigentlich in Bezug auf die Kompetenzen, über die wir heute verfügen? Wie können wir die weiterentwickeln? Wo fehlen uns Kompetenzen? Also das ist immer eigentlich so dieser Mix dessen. Und das setzt man typischerweise in Ordnung und dann auch in Zeithorizonte. Und dann beginnt die gemeinsame Arbeit. Es ist ja weniger, dass man in Organisationen hineinkommt und dann sagt, ja, das müsst ihr jetzt so und so machen. Viele haben schon eine kluge Vorstellung. Es ist auch ein Sparring. Man ist eher in einem partnerschaftlichen Miteinander und versucht eben Erfahrungswerte, teilweise auch aus anderen Industrien, mit in solche Projekte hineinzutragen.
Da hast du jetzt schon so ein paar Eckpfeiler benannt, was die Führungskräfte betrifft, Zielvisionen erarbeiten und transportieren, Ordnung schaffen. Wenn wir da nochmal genereller drauf blicken, jetzt haben wir gesagt, wir wollen es auf der einen Seite natürlich positiv betrachten und du hast gesagt, es geht darum, Dinge noch besser zu machen und gleichzeitig natürlich trotzdem auch in dieser krisenbehafteten Welt irgendwie als Unternehmen, als Organisation weiter Fuß zu halten. Was würdest du denn sagen, sind die Hauptanforderungen im Moment für Führungskräfte? Also zwischen welchen Anforderungen müssen Sie denn balancieren?
Also es gibt, ich glaube, die größte Herausforderung und damit eben auch den größten Effekt, den man erzeugen kann in Führungsverantwortung, ist dieser Gedanke der Anpassungsfähigkeit, weil den kann man individuell beantworten. Also kann ich mich auf der Höhe der Zeit bewegen in Bezug auf eine adäquate Führungsarbeit. Da bin ich jetzt quasi bei Menschenführung. Und daraus abgeleitet, wenn ich jetzt eine Unternehmensführung auch innehabe, ist das die gleiche Frage. Wie kann ich in meiner Führungsverantwortung Zukunftsfähigkeit für unseren Betrieb, unsere Organisation sicherstellen? Das mag ja darin begründet sein, dass man sagt, man bewegt sich in einem Geschäftsmodell, was sehr robust ist, wo man das Gefühl hat, damit wird man weiterhin anschlussfähig bleiben oder auch als Marktführer weiter aktiv sein. Oder man kommt zu dem Ergebnis, wir müssen vielleicht neue Felder für uns eröffnen, weil vor dem Hintergrund der Entwicklung sehen wir vielleicht diesen Markt, in dem wir lange, lange Jahrzehnte erfolgreich waren, nicht mehr als so rosig an. Und ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Was bedeutet das in Bezug auf individuelle Anpassungsfähigkeit? Das hat, das klingt immer wie eine Binsenweisheit, aber das hat, glaube ich, sehr, sehr stark damit zu tun, wie man wirklich bereit ist, da gibt es so einen Fachausdruck für, der kommt auch häufiger in Studien, wenn man zu dem Thema Skills, Untersuchung anstellt. Lernagilität bedeutet, bleibt man in diesem Faden? Ja, also mal vereinfacht gesagt, heute bin ich in der Position, weil ich offenkundig in der Vergangenheit ja einige Dinge richtig gemacht habe, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Aber ist das die Versicherung für die Zukunft? Im Zweifel nein, weil die Welt eben so schnell und so anders geworden ist. Ergo muss ich mich auch bereit erklären, in das kalte Wasser auf ungewisse Pfade zu begeben und diesen Gedanken, den auszubilden und durchzudeklinieren. Das ist eine ganz große Stärke, hat viel mit Selbstreflexion zu tun, hat mit der Frage natürlich auch zu tun, bin ich bereit, neue, andere Aufgaben stets zu übernehmen, weil das hält eben fit. Ja, das hält diese Agilität hoch. Und ich glaube, Menschen folgen Menschen und darüber ist am Ende auch das Ergebnis für Organisationen positiver. Wenn das vorherrscht, ja, dann ist eine gute Dynamik in Organisationen und dann geht man auch mit Veränderungen nochmal anders um.
Wie, weil du eben gerade schon sagtest, ist es ja eigentlich eine Sache der Haltung, die Anpassungsfähigkeit, aber dann zeigt sich es auch im Verhalten, wenn ich eben zum Beispiel verschiedene Aufgaben immer wieder bereit bin zu übernehmen und mich da eben immer mal wieder anzupassen. Wie würdest du denn sagen, wie ist das speziell bei jetzt auf das Individuum geschaut, die einzelne Führungskraft, wie kommt die denn einerseits zu dieser Haltung, anpassungsfähig zu sein, aber dann auch, dass sie das lebt und im Verhalten wieder den Mitarbeitenden zeigt?
Also drei Punkte, glaube ich, können dabei helfen. Erstens, wann immer möglich zu schauen, gibt es Counterparts, Menschen, die ähnliche Verantwortung innehaben, vielleicht in ähnlichen Industrien unterwegs sind. Kann ich mich mit denen austauschen? Was kann ich von denen lernen? Dann bewusst den Blick aber auch zu weiten und zu sagen, was passiert eigentlich in anderen Branchen? Also können wir antizipieren, dass möglicherweise Veränderungen, die, nehmen wir jetzt das ganze Thema Digitalisierung, vor 10, 15 Jahren die Medienbranche erfasst haben, könnte das, ich mache es jetzt als Platzhalter, ne, könnte das vielleicht auch für uns von Belang sein? Und dann drittens ist natürlich der Punkt, immer wieder zu schauen, wenn das möglich ist, innerhalb eines organisationalen Rahmens, was ich mit anderen Aufgaben gemeint hatte, wirklich sehr konkret. Es gibt ja Organisationen, die das gut machen, tatsächlich in andere Ressorts zu gehen. Wirklich, ich war lange Zeit in Finance, ich bin auf einmal in Marketing. Versteht ihr? Also, dass man wirklich sagt, man begibt sich in ganz neue Felder, weil das führt dazu, dass man sich immer wieder auf neue Umgebungen, aber auch mit neuen Eindrücken auseinandersetzen muss. Und das führt wiederum dazu, dass die Fantasie in Bezug auf das, was passieren kann, eben höher ist. Daraus abgeleitet sind Organisationen natürlich nochmal anders vorbereitet. Das mag ja teilweise auch unkonventioneller Natur sein. Aber wann immer ich das Gefühl habe, ich habe mit Persönlichkeiten zu tun, die das für sich erschlossen haben, ist mein Eindruck, dass Organisationen am Ende auch ja mit einem anderen Feuer, mit einer anderen Begierde, mit einer anderen Gestaltungslust unterwegs sind. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie man diese Führungsarbeit, was ja am letzten Endes ein Privileg ist, Menschen führen zu dürfen, eben dann auch verstanden wird in Bezug auf die Frage, wie kann man sich immer stets selbst weiterentwickeln.
Jetzt sind es ja eher sozusagen individuelle Möglichkeiten, sich so eine Anpassungsfähigkeit und auch so einen breiten Horizont zu erschaffen. Würdest du aber umgekehrt sagen, es ist auch die Aufgabe des Unternehmens oder jetzt konkreter gesagt der Personalentwicklung, Führungskräfte darauf vorzubereiten? Und wenn ja, wie könnte das gelingen?
Dazu gibt es ja viele Studien auch, diesen Rahmen zu schaffen, dass man wirklich eine lernende Organisation wird. Da reden wir auch schon viele Jahre, gar Jahrzehnte rüber. Ich glaube, das ist in der Art und Weise, wie es heute sein müsste, weil das Zeitalter eben wirklich nochmal ein ganz anderes ist, an vielen Stellen noch nicht gelungen. Und deshalb ist die Frage total berechtigt und setzt an einem ganz entscheidenden Punkt an, den wir jetzt vor dem Hintergrund der Entwicklung in KI ja auch nochmal spüren. Wir erleben jetzt immer wieder, und da wird es dann sehr konkret, dass die Frage, wie man Befähigung im Umgang mit KI erzielen kann, dazu führt, dass Lernen nochmal neu beantwortet wird. Also weniger von optional, sondern ob der Tatsache, dass das so, so viele Dimensionen berührt, eher in einem obligatorischen, aber obligatorischen nicht im Sinne von druckvollen Rahmen, sondern eine echte Einladung, aber eine Einladung, die dann wiederum eine ganze Organisation erfasst. Wir haben ja häufiger das Phänomen gehabt, es wurden vielleicht Ziele, Pläne, neue Zukunftsausrichtungen ausgelobt. Und in der Übersetzung, aber dann vielleicht nicht überall in der Frage, wie kann neues Lernen aussehen, von allen Kohorten, von jetzt Geschäftsführung bis hin beispielsweise zu Abteilungsleiterebene und so weiter, gelebt. Und das ist jetzt was anderes. Und ich glaube, diesen organisationalen Rahmen zu setzen und dem Lernen als solchen den Raum zu schenken, das ist eine ganz essentielle Herausforderung, ich glaube, für alle Leute in Führungsverantwortung, aber insbesondere natürlich jetzt Vorstand, Geschäftsführung, C-Level, als auch Personal. Ist, glaube ich, auch nochmal eine Chance, sich abzuheben.
Wir haben eine Rubrik in unserem Podcast, die heißt ganz konkret. Und eigentlich möchte ich so ein bisschen nochmal deine Antwort von eben nochmal noch weiter runterbrechen. Also wie gelingt es eben, dass man die Mitarbeitenden sozusagen darin schult, oder wie gelingt es, dass Mitarbeitende Anpassungsfähigkeit lernen mit so ganz konkreten Maßnahmen? Wie kann man das angehen?
Ganz konkret.
Also ich würde konkret die Frage beantworten, weniger wie früher, über welche Trainings verfügen wir, sondern welche Fähigkeiten brauchen wir zukünftig, um erfolgreich am Markt bestehen zu können? Und daraus abgeleitet gibt es dann natürlich in der Frage, wie sehen Skill und Entwicklungspfade aus, gibt es neue Antworten, das übersetzt sich dann auf die jeweiligen Rollen, und dann würde ich wirkliche Fenster in der üblichen Arbeitszeit für Lernen definieren. Das kann einerseits individueller Natur sein, das kann aber natürlich, gerade weil wir jetzt auch noch in so einer Transitionsphase sind, wo vieles erprobt wird, damit zu tun haben, dass man beispielsweise im Umgang mit KI neue Lösungen, die irgendwo in der Organisation entstehen, teilen. Und ich glaube, das ist so ein wirkliches Learning by Doing, aber auch Observing und Practicing. Aber das findet einen neuen Raum. Es ist jetzt nicht etwas, was abseits der Norm, abseits der in Anführungsstrichen üblichen Arbeitszeit entsteht. Und das ist schon ein fundamentaler Wechsel im Vergleich zu früher. Und in Verbindung mit dem Zielbild und in Verbindung mit der Beantwortung der Frage, wie sich Aufgaben und Rollen verändern, wird es dann natürlich schon konkret für jeden Einzelnen in der Frage, wie kann ich individuellen Beitrag leisten, aber wie kann ich mich auch gezielt in Bezug auf neue Anforderungen der Zukunft weiterentwickeln.
Jetzt ist ja gerade die Personalentwicklung immer unter dem Druck, dass sie am Ende des Tages auch belegen muss, wie der Return on Learning denn am Ende auch aussieht. Wenn man dann eben sagt, man schafft jetzt Lernräume, Lernzeiten, um gerade die Anpassungsfähigkeit der Belegschaft auch zu erhöhen, wie könnte man das denn dann am Ende messen, oder was würdest du denn dann heranziehen, um zu sagen, ja, das hat jetzt auch wirklich geholfen? Woran könnte man das erkennen?
Also in den Rollenbeschreibungen, ne, das habt ihr wahrscheinlich auch der Presse entnommen, viele Beratungshäuser sind da im Zweifel Pioniere, ist jetzt ja klar hinterlegt, dass beispielsweise der Umgang mit KI dokumentiert sein muss. Das kann sich übersetzen in Arbeitszeiten oder in Tokens oder Datenvolumen, was damit einhergeht. Das ist vielleicht dann eher so eine quantitative Betrachtung. Aber sie ist natürlich ein Indikator dafür, dass der aktive Umgang mit neuen Lösungen und auch mit KI Anwendung findet. Und das ist schon eine Betrachtung, die ich als relevant erachte. Ist vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber geht auf jeden Fall in eine Richtung, in Verbindung mit natürlich irgendwie Teilnahmedokumentation jetzt an verschiedenen Weiterbildungsinitiativen. Wir sehen viele Organisationen, die in der Klärung der Frage, wie sehen Rahmenbedingungen aus für zukünftiges Lernen mit KI, klare Pfade beschrieben haben, auch klare Pfade, die in einer hohen Geschwindigkeit bestritten werden müssen, wo genau diese Punkte nachvollzogen werden. Also die Entwicklung eines Curriculums und dann eben aufeinander aufbauen, neue Sequenzen, um eben die Fähigkeiten als solche hochzufahren. Und ich glaube dann, wenn man jetzt vom Individuum etwas weggeht und dann vielleicht eher auf Ressorts oder Abteilung schaut, ist es natürlich schon so, dass wir jetzt gucken müssen, wir sind weniger der Auffassung, dass ganze Rollen oder Berufe oder Jobs verschwinden, wohl aber, dass gewisse Tätigkeiten innerhalb verschiedener Rollen automatisiert oder durch Agenten übernommen werden können. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Fenster für die kommenden 1,5 Jahre, was total essentiell ist. Und deshalb ist dieser Infrastrukturgedanke und dann aber wirklich auch das Nachhalten der Initiativen als solche relevant. Und da wird es dann schon konkret.
Mhm. Und was würdest du sagen, eben das sind diese organisationalen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden müssen, damit Lernen überhaupt möglich wird. Um aber nochmal auf den Anfang so ein bisschen zurückzukommen, da hast du ja auch beschrieben, was Führungskräfte aus sich heraus tun können. Wenn wir es jetzt insgesamt, ob Führungskräfte oder Mitarbeitende betrachten, dann spielt da ja der Gedanke von Selbstverantwortung auch eine Rolle, die ich dann innerhalb dieses Rahmens, den ich brauche, auch ausleben kann in Sachen Lernen. Was würdest du da sagen? Wie kommen wir dahin, dass alle diese Selbstverantwortung spüren und auch dann umsetzen können und erkennen, warum sie jetzt aus Eigenverantwortung sich zum Beispiel noch mehr weiterbilden in Sachen KI oder auch in anderen Themenbereichen?
Eine spannende Frage, nicht? Fast gesellschaftlicher Natur.
Ja.
Freiheit, Eigenverantwortung. Ich glaube, auch hier ist, glaube ich, das ist eine Führungsaufgabe, ein Feld, was man vielleicht, wir sprechen immer von Brave Leadership, ne? Oder wir können auch so der Gedanke, ob der Tatsache, dass wir vor diesen fundamentalen Veränderungen stehen, ist, glaube ich, diese Übersetzung in die Führungsarbeit von den Möglichkeiten, die entstehen, das Positive formulieren, das ist die totale Kunst. Weil wir müssen ja ehrlich sein, viele Menschen bereiten die Entwicklung und das, was ich jetzt ausführe, hat natürlich sehr, sehr häufig konzentriert sich jetzt eher auf Wissensarbeitende, muss man ehrlicherweise sagen. Wir sind jetzt nicht auf dem Shopfloor in der Produktionsstraße. Auch dort gibt es Entwicklung, aber im Kern die Ausführungen, die ich hier tätige, die nehmen Bezug auf Wissensarbeitende. Auch dort gehen natürlich Ängste und Sorgen mit den Entwicklungen einher, auch mit der Geschwindigkeit. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, mit welcher Affinität schaut man eigentlich auf die Lösungen und auf den technologischen Reifegrad, der jetzt auf uns einwirkt. Die Führungsarbeit, das klar zu machen, diese Lust zu wecken, denn das ist am Ende eine Riesenchance. Wir müssen ja auch, ist glaube ich nochmal ein wichtiges Phänomen, dass wir stressen müssen. Wohingegen wir am Anfang von Digitalisierung ja sehr, sehr häufig, ich simplifiziere jetzt, das Thema eher mit jüngeren Menschen verknüpft haben, besteht ja jetzt über den Einsatz von KI die tolle Chance und Gelegenheit, auch erfahrenere Menschen nochmal deutlicher klarzumachen, welchen Mehrwert sie in die Diskussion einbringen können. Denn dieses Urteilsvermögen für das, was auch häufig im Einsatz und in der Nutzung von KI entsteht, das muss ja auf einen Resonanzboden stoßen, der das kontextualisieren kann. Und das ist ein total wichtiges Phänomen. Bedeutet im Umkehrschluss, letzten Endes sind eben die Gesamtorganisationen aufgefordert, diese Chance für sich zu ergreifen. Und ich glaube, das hat dann ganz viel damit zu tun, dass man wirklich als Vorbild agiert. Das habe ich eben versucht auch zum Ausdruck zu bringen mit der Sache, das umfasst und befasst letzten Endes alle Menschen, die in Organisationen wirken und ist kein Thema, was delegierbar ist. Und ich glaube, wenn Führungskräfte oder auch jetzt bewusst Führungsteams vorangehen, dann weckt das natürlich schon auch Lust und Neugierde und nimmt vielleicht auch etwas Ängste und Sorgen, weil solche Themen ja auch mit Scham behaftet sein können. Ich bin vielleicht, ich brauche das nicht mehr, ich kann das nicht mehr und so. Doch, doch, wir können das alle und wir zeigen eigentlich, gerade wenn man, glaube ich, dann Anwendungsfälle kreiert, die zeigen, hey, was da eigentlich möglich ist, darüber kann man, glaube ich, Lust wecken. Und darüber entsteht dann auch mehr der Gedanke von der Eigen- und der Selbstverantwortung, weil das letzten Endes in Richtung Employability letzten Endes natürlich ein total relevanter Faktor ist, ja. Also wie anschlussfähig bin ich für die Entwicklung und bleibe ich auch? Und da muss man ansetzen. Ich glaube, das geht sehr viel über Erleben, über gemeinsames Erleben, auch über das Zeigen, was nicht funktioniert und darüber auch Ängste und Sorgen abzubauen. So spüren wir das jetzt, so praktizieren wir das selbst, so sehen wir das aber auch bei vielen Klienten.
Das geht jetzt alles so ein Stück weit in die Führungsfunktion, dass ich würde es mal Carings nennen, ein Stück weit, also auch die Verantwortung übernehmen und eben auch die Mitarbeitenden heranführen, dass sie eben ihre Employability, ihre Beschäftigungsfähigkeit aufrechterhalten und da auch immer weiter lernen. Gleichzeitig gibt es ja auch eine große Leistungsdebatte in Deutschland. Und wo wirtschaftlicher Druck ist, wird schnell gerufen, da muss mehr Leistung her. Wie können denn Führungskräfte jetzt da die Balance halten, ein Stück weit Caring, ein Stück weit aber auch die Performance einfordern oder siehst du das gar nicht so sehr als Gegensatz?
Ich erlebe das weniger als Gegensatz da, wo es eben, das würde ich jetzt mit menschlicher Ansprache bezeichnen, stattfindet. Also das, was wir jetzt eben mit Freiheit, mit Eigenverantwortung beschrieben haben, hat ja letzten Endes auch was damit zu tun, mit welchem Auge, mit welcher Reife, mit welchem Erwachsenensein wir auf Veränderung schauen. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht Propheten sein, um beispielsweise zu dem Ergebnis zu gelangen, dass der Umgang mit KI einfach hochrelevant ist. Der ist für die Gesellschaft relevant und der wird in jeder Organisation am Ende eine Relevanz besitzen. Und wenn ich das teile, dann bin ich der festen Auffassung, dass sich eine Organisation auch darauf einlässt und am Ende das Thema als derart relevant anerkennt, dass es seinen Platz findet. Und wenn wir das beherzigen, dann werden wir, glaube ich, uns auf eine gute Strecke begeben. Aber es ist kein Selbstläufer. Also ich glaube, es ist immer wiederkehrend, es ist der Raum, der dafür gebraucht wird. Es ist eine Verbindung damit, auch so bei Caring Leadership, es braucht eine psychologische Sicherheit. Also wir sind hier alle zusammen in einem Boot. Wir begeben uns an die Themen. Ist, glaube ich, auch ein Aussprechen von, wo stehen wir heute, wo wollen wir hin und was brauchen wir dafür. Und das meine ich mit dieser Form der menschlichen Ansprache, ne? Weil Leistungsfähigkeit, haben wir jetzt auch über die vergangenen Wochen, Monate, haben wir ja auch immer viele, viele Diskussionen erlebt. Natürlich ist es so, dass wir in einem globalen Wettbewerb stehen. Und letzten Endes ist von uns allen Hochleistung verlangt in Organisationen. Aber Hochleistung darf jetzt nicht dazu führen, dass irgendwie ein Druck entsteht, sondern eher eine Lust. Ja, wir wollen Höchstleistung bringen, damit wir erfolgreich sind und damit wir die Organisationen, in denen wir wirken dürfen, eben zukunftsfähig bekommen.
Apropos zukunftsfähig, du hattest vorher gesagt, KI eröffnet auch die Chance, eben denjenigen Beschäftigten, die schon länger dabei sind und vielleicht erstmal so Berührungsängste haben, klarzumachen, was ihr Erfahrungswissen und ihre Einschätzung von Ergebnissen wert ist. Umgekehrt kann man ja auch mal darauf blicken, dass immer weniger junge Menschen, so zumindest einige Studien, immer weniger Lust haben, eine Führungsposition zu übernehmen und eben all diese Aufgaben auch, die du benannt hast, die ja durchaus nicht leicht sind, zu tragen. Was ist denn da deine Einschätzung? Erstens mal hast du auch den Eindruck, dass es tatsächlich so ein Rücklauf gibt an Führungslust? Und wenn ja, wie könnten wir dem begegnen?
Ja, das ist die alles entscheidende Frage. Wir beobachten das. Das ist in der Tat so. Wir erleben das selbst auch. Ich will vielleicht mal eine Studie zitieren, die interessanterweise etwas aufgreift, was so ein bisschen damit zu tun hat. Es gibt den Skills Report 2025 von StepStone und da wurde untersucht, inwiefern sich Soft Skills im Zeitraum von 2019 bis 2025 verändert haben. Also haben die an Gewichtung gewonnen, wurden manche Dimensionen häufiger genannt. Und es ist so, dass beispielsweise Dimensionen wie Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, Flexibilität und Teamfähigkeit haben weit über 100% zugenommen. Zuverlässigkeit, glaube ich, mit einem Wert von über 350%, will sagen, es gibt offensichtlich ein Phänomen, was so ein bisschen generationengeprägt ist, in der Anforderung dessen, was Unternehmen heute suchen, was man gemeinhin nicht mehr als selbstverständlich erachten kann. Und die Tatsache, dass viele Menschen nach Führungsverantwortung streben, war, glaube ich, früher häufiger auch etwas, was mit typischen Karriereambitionen zu tun hatte, was heute weniger der Fall zu sein scheint. Und ich sagte ja eingangs, dass wir dieses Phänomen auch beobachten. Es gibt darauf aber jetzt nicht die Antwort. Ne? Man kann das jetzt nicht verallgemeinern für alle Industrien, für alle Organisationen, aber ich würde zumindest sagen, es gibt Tendenzen. Ich glaube, diese Heranführung dessen, aber letzten Endes ist das eine sehr, sehr umfassende Betrachtung, die man dort ins Auge fassen muss. Also wenn man früher beispielsweise einer typischen Karriere nachgegangen ist, über ein entsprechendes Einkommen verfügte, dann gehörte es häufiger dazu, dass man sich ein Eigenheim leisten konnte. Wir wissen ja nun wirklich, auch gerade in den Großstädten, dass diese Formel als solche in der Form nicht mehr entsteht. Und was wir auch immer wieder erleben und hören ist, also wenn ich jetzt betrachte, wie ich mein Leben und Beruf ist eine Facette glücklich gestalten kann, dann kann das je nachdem, was ich für Ambitionen hege, damit zu tun haben, dass ich Führungsverantwortung übernehme, wissend, dass Führung als solches immer herausfordernder wird. Wir haben jetzt in den letzten Minuten sehr stark darüber gesprochen, was alles auf Führungskräfte einwirkt und welche Anforderungen gestellt sind. Und deshalb beantworten einige Leute das eben entsprechend so, dass sie das bewusst nicht mehr machen wollen, weil sie darüber vielleicht nicht die Balance im Leben finden, die sie gerne anstreben. Und ich finde, das ist ja dann auch eine reife, erwachsene, im Zweifel kluge Entscheidung, je nachdem, in welcher Lebensphase man ist und was welche Prioritäten man ans Leben stellt. Und ich glaube, da sind wir gerade mittendrin und deshalb ist die Beantwortung der Frage vielschichtig und nicht einfach. Lust zu machen auf Führung vielleicht in kleinerer Form, Führung vielleicht auch dahingehend zu ermöglichen, dass man in Führungsaufgaben tritt, aus Führungsaufgaben wieder heraus, kann vielleicht eine Möglichkeit sein, Einsätze zu schaffen, dass sich nicht so ein ganz großes Fenster öffnet, sondern dass man vielleicht mal in die Tuchfühlung kommen kann, in den Genuss kommen kann, sich auch selbst ausprobieren kann, aber nicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt in dieser Rolle nicht so reüssiere oder wenn ich zu der Erkenntnis gelange, das ist nichts für mich, dass das dann auch nicht mehr der Platz in einem Unternehmen sein muss. Ne? Also ich glaube, ein bisschen spielerischer, eine höhere Flexibilität, eine andere Form der Durchlässigkeit kann vielleicht dabei helfen, diesem Muster entgegenzutreten.
Gleichzeitig könnte es ja vielleicht auch helfen, wenn man mehr Sicherheit darin gibt, dass die jungen Menschen die Führungsverantwortung dann auch ausfüllen können, also im Sinne von eben Personalentwicklung. Also wie müsste heute eine Führungskräfte-Nachwuchsprogramm denn aufgebaut sein? Welche Kompetenzen müssten darin eine Rolle spielen, damit man ihnen auch zeigt, ja, also du kannst es auch, sage ich mal, auf der Ebene.
Ja, also auch fairer Punkt. Ich glaube, wenn wir uns grundsätzlich angucken, dass sich Führung verändert, sind die Begebenheiten dafür dienlicher, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil sehr häufig Führung ja auch mit dem berühmten Erfahrungswissen zu tun hatte, wohingegen wir heute, glaube ich, sagen können, dass Führung sich ja eher dahingehend verändert, Prioritäten zu setzen, Orientierung zu stiften, Teams zusammenzufügen, für dann auch Teamchemie zu sorgen. Also ist eher etwas, in dem man solche Gruppen moderiert. Und das ist dann letzten Endes natürlich irgendwie eine Möglichkeit, die im Zweifel auch jüngere Menschen, die das für sich mal vertesten wollen, ausfüllen können. Das meinte ich damit. Man muss irgendwie gucken, dass man Situationen kreiert, ob das jetzt einen Projektcharakter hat oder auch eher in agilen Setups über so Tribe- und Chapter-Logiken, wo man mal hineingeht und das machen kann. Es muss schon, also es ist nicht die Theorie, nicht? Es ist die Praxis. Es ist die Auseinandersetzung mit Schicksalsschlägen. Es ist die Auseinandersetzung im Umgang mit Charakteren, wo man schnell das Gefühl hat, das könnte vielleicht eher schwieriger sein, weil wir nicht so harmonieren. Und das muss man mal erlebt haben. Das kann man sich nicht erlesen. Das kann man auch nicht trainieren, sondern das muss praktisch passieren. Aber vielleicht, wie ich eben beschrieben habe, kann diese Flexibilität in Organisationen gestaltet werden.
Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserer Abschlussfrage. Wir haben da jetzt, glaube ich, ein sehr viel breiteres Feld auch abgegrast als ursprünglich geplant. Aber das ist ja auch was sehr Positives und zeigt wieder, wie komplex diese Führungsfragen eigentlich sind und wie weitgreifend. Deswegen stellen wir dir jetzt vielleicht eine etwas generellere Frage, die du aber trotzdem nur mit 2 bis 3 Sätzen beantworten darfst. Und zwar, wie gelingt Leadership in der Transformation?
3 Sätze, ja?
Ja.
Also, das erste ist Klarheit über das Ziel. Wofür machen wir das und wohin wollen wir uns bewegen? Und daraus abgeleitet, und ich glaube, das ist mit die vornehmste Aufgabe, wenn die Klarheit und die Orientierung besteht, die richtigen Teams formen. Das ist, ob das jetzt in kleiner Form ist, innerhalb meiner Abteilung, ob das in größerer Form ist, innerhalb meines Vorstandsteams, die richtigen Teams, die richtigen Kompetenzen zusammenbringen. Das ist die Königsaufgabe, weil wir in Verbindung mit dem Führungsthema von eben jetzt auch nicht mehr so Highlander-Prinzip haben, sondern wir müssen auf der Vielfältigkeit in der Welt schauen, wie wir innerhalb Teams Kompetenzen bestmöglich abbilden. Wenn wir die beiden Punkte beherzigen, dann gelingt Leadership in der Transformation.
Vielen Dank dir, Fabian, dass du
gerne
so einen breiten Blick auf die Leadership-Facetten geworfen hast. In der Transformation, was auch schon positiver klingt als in der Krise.
Absolut, ja. Vielen Dank für die Möglichkeit.
So, wir haben ja jetzt heute mehrfach betont, dass wir den positiven Blick nach vorne stellen wollen. Natürlich ging es nicht, auch darüber zu sprechen, welche Herausforderungen wir noch zu meistern haben, aber trotzdem eben mit dem Blick, wie können wir es besser machen und was können wir gewinnen, wenn wir gemeinsam die Transformation schaffen. Und da musste ich auch an unseren Podcast von der ZP Nord denken. Da hat ja auch Professorin Kaufeld betont, dass Studien durchaus zeigen, Menschen haben Lust auf Veränderungen und sind auch bereit, sich anzupassen und Veränderungsprozesse mitzutragen. Es braucht eben halt die richtigen Strukturen, Kommunikation und Transparenz, also Faktoren, die es bedingen, dass man gerne diese Veränderungsprozesse mitgeht. Aber auch da stand eigentlich die positive Botschaft im Zentrum.
Genau, und Fabian hat uns jetzt ja nochmal stärker in den Vordergrund gerückt, dass das eben auch heißt für Führungskräfte, dass sie eben auch ausprobieren dürfen, dass sie auch die Transformation irgendwie erleben müssen gemeinsam und dass man sie dabei auch unterstützen und fördern muss, damit das auch eben ja ein bisschen eine Party sein kann.
Genau. Und wenn wir bei der Party bleiben, wer sich nicht erinnert, davon hat auch Professorin Kaufeld gesprochen, dass wir einfach mal Veränderungsprozesse als Party sehen und die Menschen dazu einladen.
Das ist nett, dass du das nochmal sagst. Der Vergleich stammt jetzt nicht von mir,
Ich
jetzt plötzlich von Transformation auf Party gekommen bin.
Aber es ist auf jeden Fall einfach auch ein positives Symbol für Veränderungsprozesse. Und an Party denke ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht so sehr. Es hat nämlich, 33, 34 Grad, es ist 16 Uhr.
Und schon sind wir wieder mit dem negativen Blick dabei.
Genau, aber ich frage dich jetzt einfach mal ganz positiv und damit kommen wir zu unserer Checkout-Frage.
Checkout.
Wonach steht dir jetzt der Sinn?
Das ist total einfach. Ich möchte jetzt ins Freibad.
Und ich möchte ein zweites Eis haben.
Insofern Ziel klar vor genau. Augen. Ersten
positiv.
Tipp schon mal beherzigt.
Genau. In diesem Sinne, wenn auch ihr das schöne Wetter genießen wollt und dabei aber auch noch ein bisschen Lektüre und Input wünscht, dann haben wir natürlich noch einen Tipp neben Eis und Freibad. Ihr könnt nämlich auf dem Laufenden bleiben in Sachen Corporate Learning bei uns auf neues-lernen.org, unserem LinkedIn-Kanal in der App und mit unserem neuen Heft, das letzten Freitag erschienen ist.
Zum Thema Fairness in der Weiterbildung.
Ganz genau.
Dann eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.